Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
Und das ist, geht hier jetzt nicht um Körperverletzungen, aber sind Menschen, die so manipulativ sind, ist das einfach in deren DNA?
Und Dr. Burak Yildirim.
DNA ist für mich immer so was Heiliges, Reines, von dem ich denke, das muss ja irgendwo gepflanzt worden sein, das muss gewässert und gedüngt worden sein. Und ich möchte mir nicht vorstellen, dass es jemanden gegeben hat, der die DNA so bestückt hat, dass das letztendlich von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Endlich ist wieder Freitag und das bedeutet, ich kann endlich auch Dr. Burak Yildirim wiedersehen. Und das ist deshalb schön, weil er immer plötzlich mit Themen um die Ecke kommt, wo ich denke so, was ist das? Und vor allem mit Begriffen um sich schmeißt, wo du so denkst, ich beschäftige mich schon relativ lange mit dem Thema Mental Health, aber woher nimmt der Mann das und woher weiß der das? Fragen wir ihn auch einfach heute selber, wie er zum Begriff Gaslighting gekommen ist und wo du es gesehen hast und wie du drauf gekommen bist, hol uns gerne einfach nochmal rein. Hallo Burak.
Hallo, ich grüße dich, Mike. Vielen Dank für die Einführung. Manchmal weiß ich es selber nicht. In dem Fall kann ich es doch einfach beantworten. Der Begriff fiel im Zusammenhang einer Recherche für eine unserer Folgen. Und ich habe erst gedacht, ich hätte mich verlesen und dann mal Gaslighting. Und auch da muss ich sagen, rein von der Begrifflichkeit her habe ich es vorher auch noch nicht gehört, zumindest nicht bewusst gehört. Wenn man dann ein bisschen abtaucht und wie man so schön sagt, in die Definition des Begriffes, dann muss man sagen, sind wir umzingelt von Gaslightern und demzufolge glaube ich
werden wir
den einen oder anderen aus dem Auditorium gut abholen.
Wie kommt man auf die Gasleiter hoch? Das ist eben die Frage. Aber das ist ein kleiner Gag, den ich jetzt einfach mir nicht verkneifen konnte. Aber Gaslighting ist im Grunde genommen, um das vielleicht einfach mal schon zu sagen, man bezeichnet Gaslighting als eine Form von psychischer Gewalt. Das ist ein wirklich harter Tobak. Ja. Und zwar, bei dem die Opfer dann so stark durch Lügen und Leugnen und Einschüchterungstaktiken manipuliert werden, dass sie anfangen, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln. Und das ist ja manchmal wirklich auch krass, dass es Menschen gibt, die überhaupt in der Lage sind, dich so zu manipulieren, dass du es glaubst oder dass du denkst, das, was dieser Mensch da von sich gibt, das hat Hand und Fuß. Ja. Und jeder von uns, glaube ich, ist mit so jemandem auch schon mal in Berührung gekommen, ohne dass wir den Begriff kannten. Aber es ist schon eine, manchmal sogar eine Taktik, die gar nicht bewusst stattfindet, die Menschen anwenden, einfach um zum Ziel zu kommen. Und sie sind sich nicht darüber bewusst, dass sie jetzt unbedingt Gaslighter sind.
Ja.
Super spannendes Thema. Und ich glaube, wir haben da jede Menge drüber zu berichten. Und vor allen Dingen, wenn man dann anfängt zu recherchieren, ist es wirklich crazy, was man dann erfährt, beziehungsweise auch die Augen, die dann geöffnet werden an der einen oder anderen Stelle, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit blickt. Aber erstmal muss ich natürlich von dir auch wissen, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Ja, ich weiß es nicht. Also,
ach so.
Also letztendlich war der unspektakulär dahingehend, dass ich einfach mir gedacht habe, ich höre mir mal die ein oder andere Podcast-Folge an von Mitbewerbern. Zum Beispiel Lanz und Precht, die ja versuchen, auf unseren Zug auch mit aufzusteigen. Manchmal gelingt das, manchmal weniger. Nee, aber Spaß beiseite. Ich höre manchmal stolper ich drüber, aber sonst gucke ich mir auch mal bewusst Podcast-Folgen an, die gegebenenfalls auch über Themen oder von Themen handeln, die wir auch schon mal besprochen haben. Weil ich natürlich auf der einen Seite wissen will, ist das, was wir da wiedergegeben haben, was wir selber wahrnehmen, was wir für richtig oder für falsch halten und so weiter. Deckt sich das vielleicht auch mit der ein oder anderen, mit dem ein oder anderen Kanal? Und habe in dem Zusammenhang tatsächlich mal so bei Precht und Lanz durchgescrollt und habe dann Folge 163 gefunden und fand, ach komm, hör dir mal an, was die zum Thema Generation Z zu sagen haben. Ne, wir haben das Thema ja auch schon besprochen. Ich glaube, es gibt keinen Kanal oder kein Medium, was das Thema nicht besprochen hat, weil die Generation Z einfach stark im Fokus steht. Hab mir das angehört und mein Mental Health Moment der Woche ist so aus der Kategorie der Weisheit letzter Stuss. Und deshalb habe ich mir gedacht, wie bewerte ich das jetzt? Also nehme ich das eher so als ist das positiv oder ist es eher der Mental Health Moment der Woche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ging um Generation Z und die haben das auch ganz gut aufbereitet, beziehungsweise die Redaktion, die wahrscheinlich dahinter steht, und haben die einzelnen Probleme besprochen. Nichts Neues und auch, wie ich finde, wenig lösungsorientiert. Also viele Probleme besprochen und benannt, aber am Ende wenig Lösungen. Zumindest war das so mein Empfinden. Und dann kamen wir irgendwann in die einzelnen Bereiche rein und es ging um unsichere Zukunft und dann um natürlich so auch so Themen bezahlbarer Wohnraum, bla 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 bla. Und irgendwann, und da wurde ich ein bisschen hellhörig, weil ich mich ja da auch ein Stück weit für interessiere, alleine schon wegen meiner Kinder, die der Generation Alpha angehören, also Geburtsjahr 2010 und jünger. Und dann kam das Thema Rente und was der Staat denn so alles machen würde. Und nachdem das alles relativ gut aufgebaut war und auch vernünftig argumentiert, wurde es dann sehr, sehr unreflektiert. Es wurde fast schon, das hatte echt Stammtischqualität, als dann der Kollege Precht gesagt hat, ja, das Finanzsystem, das ist ja so fragil und die Bundesregierung, die arbeitet mit Spielgeldbeträgen und dann wird an der Börse gezockt. Und damit wollen sie unter anderem das Thema Rente verbessern. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, dass eigentlich an die richtigen Fleischtöpfe und wenn man das System wirklich mal richtig verändern möchte, sich keiner von der Politik rantrauen würde. Gleichzeitig wissen wir aber mittlerweile ja, dass ein ganz, ganz zartes Investorenpflänzchen in Deutschland gedeiht mit eben kapitalbasierter Rente oder kapitalmarktbasierter Rente, Aktienrente, egal wie man das nennt. Jetzt soll es ja auch noch die Thematik geben, dass man, dass der Staat frisch Geborenen bis zum 18. Lebensjahr auch eine finanzielle Unterstützung gewährt, die man dann aber anlegen muss an diesen Börsen dieser Welt. Und ich fand, das war so fast so mit das Kernthema der Folge und womit wirklich die Generation Z zu tun hat, weil die müssen ja auf der einen Seite gucken, dass sie für sich selber sorgen und gleichzeitig aber wissen, dass ja das Thema Rente schon massiv subventioniert wird vom Staat. Oder anders formuliert, vom Steuerzahler, zusätzlich zu den Rentenbeiträgen, die man leistet, und gleichzeitig aber gucken muss, dass eben alle anderen ja noch weiter versorgt werden, gerade Thema Babyboomer und Co. Eine der größten Kohorten, Generationskohorten, die wir haben. Und dann wirklich so in diese Stammtischmentalität zu fallen mit eben so Begriffen wie Zockerei und Spielgeld und Finanzsystem ist fragil, hochgradig fragil und so weiter. Erstens, die Systeme sind wir, also Gesundheitssystem, Finanzsystem, Sozialsystem, das sind alles Menschen, von Menschen gemacht. Also wir sind das System. Das ist erstmal der Punkt, der entscheidend ist, weil das System ist nicht irgendein Objekt, irgendein S. Und das Schlimme ist an der Sache, wenn man sich schon auf diese Folge vorbereitet und eine Redaktion dahinter hat, die von öffentlich-rechtlichem Funk daherkommt und ich glaube auch überwiegend über Steuergelder finanziert wird, dann wäre es natürlich auch cool, wenn man sich ein bisschen vorbereitet und letztendlich auch sagt, ja, Moment mal, das Vorgehen der Bundesregierung ist vielleicht auf der einen Seite auf dem Papier, könnte man meinen, gewagt. Auf der anderen Seite gibt es aber Länder, die das ja vormachen. Nehmen wir den norwegischen Staatsfonds. Du als halber Skandinavier mittlerweile, ne, du wirst ja da in diesen Gefilden dich wohlfühlen. Der norwegische Staatsfonds hat verwaltet 1,8 Billionen Euro und hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 200 Milliarden Gewinn an den Börsen dieser Welt gemacht. Jetzt könnte man sagen, gut, norwegischer Staatsfonds, die arbeiten auch mit diesen ganzen Öleinkommen, die das Land Norwegen hat. Nehmen wir Schweden. So, die Schweden haben 2000 einen Staatsfonds aufgelegt. Jeder, der ein bisschen mit Börse zu tun hat, kriegt bei der Jahreszahl 2000 sofort Gänsehaut, weil die haben mitten in der Dotcom-Blase einen Staatsfonds aufgelegt. Dann sind sie 2007 in die Finanzkrise rein und 2020 in den Corona-Crash. Und das sind nur drei von einigen Katastrophen, die die Börsen so erlebt haben. Dieser Fonds in Schweden, AP7-Fonds heißt der, der hat in 25 Jahren im Schnitt 10% Rendite pro Jahr gemacht. Also jeder, der ein bisschen Tagesgeld anlegt und sich ein bisschen mit Sparbuchzinsen auskennt, der weiß, 10% pro Jahr ist fast schon illusorisch. Aber die Schweden haben es geschafft. Und deshalb fand ich, man ist mit diesem wunderbaren Thema, die Sorgen und Nöte und Zukunftsperspektiven der Generation Z, dann am Ende des Tages sehr hemdsärmelig mit umgegangen. Warum hat mich das ein Stück weit getriggert, dass ich es überhaupt zum Mental Health Moment der Woche gemacht habe? Weil die Reichweite dieses Kanals und meiner Meinung nach auch die Wucht der Inhalte, die ist, vielleicht sehe ich das übertrieben, weiß ich nicht, du kannst mich da eventuell wieder abholen, aber die ist natürlich gegeben. Also das sind schon Meinungsmacher, diese beiden Herren. Und mit diesem Thema umzugehen, in einer Phase, wo sich die die Bundesregierung wirklich mit einem sehr, sehr, sagen wir mal, ambivalenten Thema beschäftigt und versucht, dort tatsächlich mal einen Stein ins Rollen zu bringen, das so wegzuwischen, das fand ich schon schade, weil ich einfach der Meinung bin, dass in den nächsten 6 bis 8 Jahren der Grundstein für einen so großen Wohlstand gelegt wird im technologischen Bereich, wie wir ihn wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Und in dieser Phase will die Bundesregierung tatsächlich mal eingreifen und mit angreifen. Und das so wegzuwischen, fand ich blöd. Fand ich einfach blöd. Deshalb könnte man jetzt sagen, auf der einen Seite ist man vielleicht persönlich auf einem anderen Weg und ich glaube, toi, 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 auf einem guten. Aber ich fände es schon gut, wenn man das ein bisschen flächendeckend auf einem saubereren Niveau, wenn man das überhaupt als Thema macht, ne? Man hätte es gar nicht als Thema nehmen müssen oder Unterthema, aber wenn man es als Thema nimmt, dann finde ich, sollte man es etwas sauberer aufbereiten und einfach oder einfach die, wie wir in Köln sagen, die Schnüss halten.
Wie so oft, ganz schön harter Tobak und in der Tat, ich bin in vielen Bereichen bei dir, wo ich vor allen Dingen bei dir bin, ist die inzwischen auch schon so ein bisschen die Qualität einfach auch von Lanz und Brecht und ich habe den Podcast relativ lange gehört, konnte es dann irgendwann nicht mehr ertragen, was damit zusammenhing, dass auch Markus Lanz in den Sendungen wahnsinnig flapsig und auch aggressiv daherkam. Auf eine Art und Weise, nun weiß ich natürlich einfach auch, dass Markus Heidemann, sein Produzent, die ganze Zeit ihm die Dinge ins Ohr singt. Er hat ja so einen Knopf im Ohr und das ist derjenige, der dann am Ende auch die Sendung macht. Insofern ist Markus Lanz da, aber er ist ja trotzdem noch ein eigener Mensch. und kann entscheiden, was er annimmt, wenn er ein Kommando aufs Ohr kriegt und was nicht. Das ist im Podcast natürlich anders, aber in der Sendung ist es eine Aggressivität und auch eine Häme, die er da an den Tag legt, wo ich mich frage, was ist denn los mit Markus Lanz plötzlich? Fand den früher wirklich einen guten Moderator und habe die Sendung auch streckenweise gerne gesehen, den Podcast Lanz und Brecht wie auch gerne gehört, aber inzwischen ist es wirklich so Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber Ego-Gewichse, wo ich denke, warum? Also es gibt doch gar keinen Grund dafür. Also ihr habt doch im Grunde genommen eigentlich alles erreicht, was man so erreichen kann. Warum braucht ihr das? Und warum ist es auch so, dass ihr euch schlecht informiert? Einfach. Und naja, dann kriegt das so einen platten Anstrich inzwischen. Wenig Tiefe und wenig, ich sage immer, sehr viel Meinung, wenig Know-how. Und das ist das, was ich immer schwierig finde, per se. Aber ja, das ist, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Sehr gut nachvollziehen.
Wie lief's bei dir?
Ja, bei mir, also ich bin selten jemand, der sich aufregt und selten jemand, der zu viel negative Energie an sich ranlässt. Ich habe aber, passt ein bisschen zu deinem und passt aber auch ein bisschen zum Thema heute. Ich bin wahnsinnig gestolpert über die Aktion von Christian Lindner. Dieses Papier, das er selber augenscheinlich an den Stern weitergegeben hat und was dann daraufhin passiert ist, alles. So, die ganzen Schlagzeilen, die man gelesen konnte, das ganze Drumherum, der ganze Ärger, der ganze Smog, wo du das Gefühl hast, dass unsere Bundesregierung ein so fragiles Ding ist, da braucht nur einer seinen eigenen Weg zu gehen und ich komme auch gleich zum Punkt. Und schon klappt eventuell so eine gesamte Bundesregierung, so eine Ampelregierung zusammen. Und ich hatte mal einige Begegnungen mit Christian Lindner, da ging es auch so ein bisschen um Beratung und so weiter. Und ich dachte mir die ganze Zeit, während dieser ganzen Treffen, dachte ich mir, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt einfach mit diesem Typen nicht. Ich konnte das schwer fassen und er hat ja damals zu Zeiten, als die Boygroup aktiv war mit Philipp Rösler und Co., als er da die Biege gemacht hat und anders abgebogen ist und da schon eigentlich fast die gesamte Partei gecrashed hat und jetzt wieder und immer wieder kommt er in solche Momente, wo er einfach nur seine eigenen Belange featured. Und auch jetzt wieder, es ist einfach so, dass er genau jetzt diesen Zeitpunkt abgewartet hat, um die FDP, die am Arsch ist, der liberale Gedanke, den ich sehr wertvoll finde, eigentlich bin damit groß geworden. Also es gab ganz viele liberale Menschen in meiner Familie und Liberalismus ist etwas, was ich ein hohes Gut finde. Und wenn du dann an so, will jetzt nicht irgendwie vom Krieg erzählen, aber wenn du an so Protagonisten denkst, wie Walter Scheel oder Gerd Baum oder you name it, dann waren das Leute, die diesen liberalen Gedanken gelebt haben und die auch die DNA dieser Partei waren. Und Christian Lindner ist einfach jemand, der sich jetzt in Stellung bringt und sich jetzt durch diese Aktion bei Friedrich Merz anwanzt, hofft, dass durch diesen Move die Partei wieder ein paar Prozentpunkte gewinnt, um dann in der nächsten Regierung wieder aktiv zu sein, auch eine Rolle zu spielen, um wieder Minister zu sein wahrscheinlich oder Vizekanzler gar, weiß der Geier. Da steckt für mich so viel Manipulation und so viel Strategie und so viel Verlogenheit dahinter, dass es für mich schwer auszuhalten ist. Und es geht hier um Deutschland. Es geht hier nicht darum, ob Christian Lindner, wie er das damals hatte, mit 16, 17 eine Werbeagentur hatte, die er an die Wand gefahren hat. Der hat alles an die Wand gefahren, gefühlt, was er in die Hand genommen hat. Und trotzdem kommt er immer gut davon. Und das ist sowas, wo ich denke, das kann nicht wahr sein. Und dass auch niemand so richtig ihm auf die Schliche kommt und auch Presse noch relativ harmlos mit ihm umgeht, wie ich finde, das erklärt sich mir überhaupt nicht. Und ich habe große Sorge, dass es relativ viele kleine Lindners gibt, die in der Bundesregierung hocken und ihre eigenen Ziele verfolgen, anstatt das große Ganze zu sehen. Und für mich hat es auch etwas Manipulatives. Also, schwuppdiwupps, ist dieses Paper durchgesteckt worden. Und, dann kommt irgendwie kann es eigentlich eher nur selber gewesen sein. Wo du dir die Frage stellst, wie manipulativ ist denn bitte das Ganze? Und wenn wir schon, wenn meine These stimmt, ist ja nur meine Meinung, wenn meine These stimmt und wir an der Stelle schon manipuliert werden, an so einer Stelle, möchte ich nicht wissen, wo wir noch manipuliert werden. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich ganz ehrlich war, es ist dann schon auch ein Mental Health Moment der Woche gewesen, deshalb, weil ich für mich sehr, sehr klar gesehen habe. Ich habe immer mal wieder, gebe ich zu, mit diesem liberalen Gedanken geliebäugelt. Ich kann ja aber sagen, solange wie der liberale Gedanke missbraucht wird von diesen Menschen, ist es für mich unmöglich, da mitzusingen im liberalen Konzert. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Und diese Klarheit zu haben, irgendwann vor dieser nächsten Bundestagswahl, das war sehr wertvoll. Also danke, Bambi oder Christian Lindner. Danke, dass du also, mir diese Klarheit
geschafft hast. Also weißt du schon mal, wo du dein Kreuzchen hinmachst?
Nicht mache. Wo ich es nicht hinmache. Das ist schon mal relativ...
Das wollte ich nicht sagen. Klar, aber ja. du hast ja Auswahl. Du hast ja Auswahl. In Amerika gibt es die nicht. In Amerika gibt es... Klar, es gibt auch noch Unterparteien, für die sich aber keiner interessiert, aber da gibt es halt nur Republikaner oder Demokraten. Also deshalb sind wir in Deutschland schon ein bisschen gesegnet. Da können wir ein bisschen rechts und links gucken. Die grauen Panther, die blauen Frösche. Also da gibt es schon einiges, was man da wählen kann. Aber es ist natürlich, über das Thema Politik kann man ja fast einen eigenen Podcast machen. Mit 85 Folgen wahrscheinlich, sollte man vielleicht aber auch besser nicht, weil am Ende ist es, wie wir ja auch schon mal in einer Folge skizziert haben, ist ja schon ein schwieriger Job. Auf der anderen Seite ist es auch schon wieder natürlich schwer zu ertragen, wie einfach die Stühle geh- und verschoben werden, um sich einfach eben ein Stück weit zu positionieren. Aber ich finde es auch, wie gesagt, lustig, wenn wir über den großen Teich gucken und da stellt sich einfach umfragetechnisch die unbeliebteste Vizepräsidentin aller Zeiten zur Wahl als Präsidentin der Vereinigten Staaten und auch das geht. Also von daher muss man sagen, warum darf sich unsere Bundesregierung, die ja nachweislich an der politischen Situation mitgewirkt hat, und genauso wie eine Kamala Harris an der demokratischen Politik der letzten drei Viertel Jahre mitgewirkt hat, womit man in Amerika unzufrieden ist, kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Amerikaner, aber auch da kann man sich einfach zur Wahl stellen. Und gut, die haben, glaube ich, ein anderes Problem, die haben so ein bisschen, die müssen wählen zwischen Pest und Cholera, Es ist halt auch eine andere Art des Showbusiness, ne? Und irgendwie, aber ich kann dich natürlich verstehen, inhaltlich und so, wie das dann auch in den Medien ja durchgekaut wurde und auch durchexerziert wurde, ist es natürlich auch ein weiteres trauriges Kapitel der aktuellen politischen Situation.
Aber wir sind ja relativ nah schon an Thema Gaslighting. Also sprich, wenn wir Christian Lindner nehmen, du hast jetzt gerade die amerikanischen Präsidentschaftswahlen, die just, wir zeichnen auf, in diesen Momenten stattfinden.
Und da werden wir aufzeichnen, richtig.
Genau. Ja, werden wir aufzeichnen. Die Wahllokale schließen in 5 Stunden. Und sind jetzt so fast nur 4. Bitte?
Ist das schon so?
Ja.
Verrückt.
Ja, während wir aufzeichnen, in 4 Stunden, etwas 4 Stunden und 20 Minuten schließen die Wahllokale. Dann können wir quasi sehen, was Amerika sich da eingepflanzt hat. Aber ich glaube, es ist unstrittig, dass zumindest einer der beiden Kandidaten ein hervorragender Gaslighter ist, der eventuell mit Gaslighting die Wahlen gewinnen wird. Er lag noch vor nicht allzu langer Zeit bei 34%, hat aufgeholt, hat jede Menge Lügen und jede Menge Schmutz und jede Menge Manipulation eines ganzen Volkes auf dem Rücken und kommt durch. Das ist doch faszinierend, oder?
Das ist faszinierend. Aber man hat sie ja auch schon in der ersten Kandidatur, sprich, die er ja damals gewonnen hat, 2016, und dann auch natürlich in seiner ersten Amtszeit ja auch schon vorgeworfen. Dass in der Recherche, muss man sagen, tritt er als einer der Gaslighter schlechthin in Erscheinung. Aber letztendlich, wenn man es zusammenfasst, ist es nichts anderes als falsche Informationen, die gezielt gestreut werden, um die Realität der Personen in Frage zu stellen. Und nichts anderes ist ja auch wiederum diesmal passiert. Teilweise, wie ich finde, also ich verfolge das jetzt nicht so im Detail, und auch vor allen Dingen nicht die Wahlkampfphasen in der Vergangenheit, aber es war ja teilweise auch hoch absurd. Über Haustiere, die gefressen werden, bis hin zu, dass die Präsidentschaftskandidatin ja im Grunde gar nicht dunkelhäutig ist oder was auch immer. Also es war ja wirklich hochgradig absurd irgendwann.
Ja, pathologisch und, quasi, ja.
Ja, unglaublich. Aber wie du am Anfang im Entree sozusagen schon wunderbar zusammengefasst und auch definiert hast. Häufig findet das Thema Gaslighting ja eher subtil statt, ne? Also gar nicht so offensiv und irre und pathologisch, wie es dann manchmal auch dann medial rüberkommt, sondern eher eben subtil und es wird so Stück für Stück wird der Glaube an bestimmte Dinge oder eben der Realitätssinn mehr oder weniger untergraben. Gibt, ich finde, auch schöne Filme, die das so ein bisschen verifizieren. Einer ist sicherlich die Truman Show. Da geht's auch ein Stück weit um Gaslighting. Und Gaslighting auf technologischer Basis ist natürlich der Film The Matrix, wo ja auch mehr oder weniger gezeigt wird, dass es Parallelwelten gibt, an die geglaubt werden soll, und um von realen Themen abzulenken. Aber gerade bei dem Thema wirklich auch eine Person nicht nur öffentlich schlecht darzustellen, sondern der Person eben auch ein unwirkliches Gefühl zu vermitteln, das ist, würde ich fast behaupten, psychologisch oder psychopathologisch schon auch eine Kunst. Aber Kunst sicherlich in Gänsefüßchen.
Ja, aber ich glaube, durch die Masse an Menschen, die das bewusst oder unbewusst diese Strategie an den Tag legen, ist es schon auch wirklich ein Problem geworden einfach. Ne? Also du kannst ja mittlerweile auch nicht mehr so richtig unterscheiden, oder es fällt zumindest schwerer. Sagt da jemand die Wahrheit? Ist es so, dass er ein Gespräch lenkt? Oder es beginnt ja im Kleinen oftmals auch schon so in Beziehungen. Ob das Berufsbeziehungen sind, ob das private Beziehungen sind. Dass man so manchmal den Eindruck hat, na, stimmt das alles so, was mir da so erzählt wird? Oder ist es so, dass jemand da einfach so nur ein Ziel verfolgt und ihm ist nicht jedes, aber es sind doch viele Mittel recht, um den anderen glauben zu machen, dass das, was er da von sich gibt und so wie er sich gibt und so weiter und auch Fakten darstellt, dass das dann die Wahrheit ist. Und ich finde, diese Grenzen sind halt einfach fließend. Das ist so das Brutale. Also du hast manchmal einfach wirklich einen Menschen, die sehr viel Überzeugungskraft haben, die charismatisch sind, die auch zugewandt sind in irgendeiner Form und du würdest nie vermuten, dass sie in irgendeiner Form das deshalb tun, einfach nur um ihr Ziel zu erreichen, sondern denkst halt irgendwie, ja, irgendwie ein netter Mensch irgendwie und keine Ahnung. Und es ist jetzt irgendwie nicht der Naivität geschuldet, sondern weil eben jemand auch einem das Gefühl gibt, dass das alles in Ordnung ist und dass man da gar keine Angst haben muss und dass das alles schon passt. Und dann fällt der Vorhang an einem bestimmten Punkt und du denkst so, und das ist alles nur, wie hieß der Song noch? Geklaut. Genau, also es hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Es ist geklautes Wissen, es ist geklaute Fassade. Und das macht mir ehrlicherweise ein Stück weit Angst. Also ich habe, weiß ich nicht, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist schon so, dass ich großen Respekt davor habe und ein Stück weit misstrauischer geworden bin und auch ein Stück weit vorsichtiger geworden bin im Umgang mit Menschen, weil mir das einige Male auch passiert ist und ich, also gar nicht jetzt wahnsinnig schlimm, aber irgendwie war es nervig. Also es war schon oft an so Scheidewegen, wo ich dachte so, okay, da dachte ich eigentlich, ich hätte eine gute Menschenkenntnis, musste dann doch aber doch eines Besseren belehrt werden. Wie geht's dir damit? Also ist es in deinem Alltag zugegen? Hast du solche Gaslighter schon um dich rum gehabt? Wie bist du damit umgegangen? Wie haben sie sich demaskiert? Bin gespannt, was du zu erzählen hast.
Also ich passe oder versuche natürlich aufzupassen, dass ich nicht selber ein Gaslighter bin oder werde, weil man ja auch häufig in seiner eigenen Realität lebt und diese Realität aber für die allgemeingültige Realität auch halten könnte oder oft auch hält und der Meinung ist, dass man das auch vertreten muss. Deshalb, wie gesagt, versuche ich selber zumindest nicht manipulativ zu sein, was ja Gaslighting auszeichnet, sondern wenn ich vielleicht eine andere Form des Realitätssinns habe oder manchmal ist es ja so, dass man bestimmte Dinge anders bewertet. Also alle sehen das Gleiche, aber die Bewertung ist unterschiedlich, dass ich das natürlich schon ein bisschen versuche zu kommunizieren. Aber natürlich habe ich auch mit Gaslightern zu tun gehabt, und zwar auf allen Plätzen, ne? Ob das jetzt beruflich war, ob das in freundschaftlichen Beziehungen war, im familiären Umfeld toi 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 eher nicht. Also da konnte ich mich, denke ich, bisher oder habe keine negativen Erfahrungen gemacht, glücklicherweise. Aber gerade auf beruflicher Ebene, wenn es um Positionierung geht, wenn es um Arbeitsplätze geht, um Sicherung, um Positionierung Vorgesetzten gegenüber, um Ausgrenzung fachlicher Natur oder eben emotionaler Natur, da denke ich, hat man oder habe ich im Speziellen auch immer wieder die ein oder andere Erfahrung gemacht, weil gerade dieses hierarchische Denken, das ist in der Medizin, wenn ich mal in meinem Dunstkreis verweilen kann oder darf, ist es natürlich auch noch ein bisschen einfacher, jemanden in seiner beruflichen Stellung auch eben zu destabilisieren. Also jetzt nicht von oben herab jetzt unbedingt, sondern wirklich im Rahmen von Aufgaben, die man vermittelt, Aufgaben, die man aufträgt, auferlegt, aber Informationen zurückhält, Informationen bewusst falsch platziert, Personen im Unklaren lässt, wie viel Verantwortung sie übernehmen können, welche Aufgabe ihnen de facto zusteht. Ich denke, da gab's einige Situationen, die man in der Situation oder aktuell, also in der Aktualität so bewerten durfte. Aber jetzt im Nachgang, wenn man so das ein oder andere Revue passieren lässt, wir haben jetzt in der Praxis, und das wäre eigentlich der wahre Mental Health Moment der Woche werden müssen dürfen, ist es auch gewesen, 5-jähriges Jubiläum gehabt. Und wenn man dann so die letzten 5 Jahre und vor allen Dingen auch die Zeit davor in seinen einzelnen Stationen eben mal durchgeht, dann, wie gesagt, war schon der ein oder andere Fackelläufer oder Gasleiter wirklich dabei. Aber ich denke, ja, dir wird es ähnlich gegangen sein.
Erschreckenderweise ja. Und ich hatte jetzt gerade jüngst, jünger Vergangenheit, genau so einen Fall, wo ich auch festgestellt habe, der klassische Effekt, wo du dich dann selber fragst, bin ich eigentlich bescheuert? Also, liegt es an mir? Und ich war dieses Mal ein bisschen schlauer und habe einfach mal auch andere Leute gefragt und habe einfach auch mal andere Mitarbeitende von mir gefragt. Habe sie mit diesem Case konfrontiert und habe um Meinungen gebeten und war sehr erstaunt, dass sie mir, und das ist bei uns auch so ein bisschen eine Kultur, dass niemand dem anderen nach dem Mund redet und auch nicht muss. Und wenn ich Menschen nach ihrer Meinung frage, dann kriege ich auch eine sehr, sehr ehrliche Meinung. Deshalb muss man sich gut überlegen, ob man es tut. Aber ich habe das getan und das war irgendwie sehr, sehr klar, dass alle es so empfunden haben, dass das mit mir überhaupt nichts zu tun hatte. Aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, bin ich schuld? Und war es nicht. Und ich habe, seit ich diese Sicherheit habe, dass es eben nicht meine Baustelle ist, sondern dass es wirklich ein Gaslighting ganz besonderer und auch sehr perfider Art und Weise war, kann ich heute sehr ruhig sein in dem Fall. Und du kennst das, wenn man dann relativ klar ist und auch relativ auch klar in den Entscheidungen ist. Und dann kommt es dann irgendwie so, ja, kommt dann eine Krankschreibung nach der nächsten und die wird dann auch nochmal verlängert und so diese Spielchen. Ist mir jetzt das erste Mal passiert, wo ich, nachdem ich jetzt irgendwie weiß, wie manipulativ das Ganze war, eigentlich relativ einfach sehr ruhig bin, so denke, naja, irgendwann haben die Krankschreibungen auch ein Ende und dann endet es auch komplett so tutti und es dauert dann auch nicht mehr lange und so lange zahlt halt irgendwie die Krankenkasse den Ausfall, zum großen Teil zumindest, und scheißt jemand an, dann ist es eben so. Aber warum erzähle ich das? Weil es schon auch etwas war, was mich im Nachhinein verletzt hat. Das muss ich an der Stelle auch zugeben. Ich habe mich damit sehr lange beschäftigt und ich finde, also für mich ist jede Form von weiß ich nicht, Aggression kann ich easy handeln, genauso wie Albernheiten oder was auch immer, was ich überhaupt nicht handeln kann und nicht handeln möchte, ist Manipulation. Manipulation ist ungefähr das Schlimmste, was man mir antun kann. Ich finde, es ist auch das Schlimmste, was man einer Gesellschaft antun kann. Jetzt kommt ein harter Satz, aber für mich ist es eigentlich was strafrechtlich verfolgt gehört. Wir haben die Situation ja beim Mobbing so, dass das ein strafrechtlicher Case werden kann. Und ich finde, bei Manipulation ist es exakt genau dasselbe. Was man da anrichten kann, bis hin zu, das hat ja eine Form von Hirnwäsche, wenn du willst, das ist so massiv, streckenweise, je nachdem, wie jemand drauf ist und gepolt ist, dass das für mich Körperverletzung ist, schlicht und ergreifend. Das ist für mich Körperverletzung an der Seele. Und das geht nicht. Und dementsprechend finde ich es total okay, sowohl bei Mobbing als auch bei Gaslighting, bei Menschen, denen man da auf die Schliche kommt, die hart zu bestrafen. Weil das nicht geht. Weil wir so nicht sein dürfen miteinander. Wenn wir das anfangen in der Gesellschaft, dann gute Nacht, Marie. Dann ist das sehr, sehr, sehr toxisch für unsere Gesellschaft, wenn wir da viele Fälle von haben. Und naja, lass doch mal jeden Tag 120, 150.000 Fälle von Gaslighting stattfinden. Und das kommt relativ schnell zusammen, würde ich mal behaupten, wenn man sich andere Statistiken so vornimmt. Dann ist das schon beachtlich viel.
Und, Entschuldigung, ich glaube, ich war kurz stumm geschaltet. Nee, sehr viel ist das. Und demzufolge ist auch wichtig, über diese Themen zu sprechen, weil, was ist ja auch am Anfang schön beschrieben, dass dieser Begriff gar nicht so bekannt ist oder auch nicht geläufig. Und deshalb man letztendlich das Thema aber auch ruhig mal benennen sollte und dem Ganzen Namen geben sollte. Vor allen Dingen dann, wenn es in der Psychologie auch definiert ist. Und vor allen Dingen das Thema dahingehend beleuchten sollte, diese Mechanismen des Gaslighting auch im Vorfeld für sich mal zu verstehen, um, so wie ich es für mich jetzt versuche umzusetzen, eben kein Gaslighter zu werden, aber vielmehr, wenn man damit konfrontiert wird, dass man Manipulation eben auch erkennt oder zumindest die ersten Anzeichen, weil oft wird ja, selbst wenn man Opfer von Manipulation ist, hat man trotzdem rechts und links das Bedürfnis, sich eventuell anzuvertrauen. Aber man wird sicherlich auch mal erleben, und ich habe das auch erlebt, dass dann bagatellisiert wurde, dass dann, nee, um Gottes Willen, du übertreibst. Oder du hast das völlig falsch verstanden. Aber genau dieses, du hast es völlig falsch verstanden, ist ja schon die Manipulation an der realen Wahrnehmung. Weil letztendlich, natürlich kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn jemand im Kontext des Miteinanderarbeitens, des Miteinanderlebens das Gefühl hat, er wird eben manipuliert, er wird unterdrückt, emotional unterdrückt und nimmt das so wahr, wenn man dann sagt, na, du siehst das aber falsch oder du übertreibst, ist das ja im Grunde wie eine doppelte Mockerschelle. Und deshalb ist es auch eben wichtig, dass man diese Muster versteht oder auch mit diesen Mechanismen sich beschäftigt. Das muss man jetzt nicht studieren oder sowas in der Art, aber ich glaube eben, dass solche Folgen oder wenn man mal einen Artikel darüber liest, dass man sich einfach mal damit für ein paar Minütchen, das sind ja nur 5, 6, 7 Minütchen, beschäftigt und dann sagt, ah, Moment, das erlebe ich entweder an mir selber, hoffentlich nicht, aber ich habe es eventuell mitbekommen bei einer Kollegin, bei einem Freund, bei einem Mitbewohner oder was auch immer. Und da möchte ich eingreifen, da möchte ich unterstützen, damit eben Personen emotional und von der Wahrnehmung und auch eben dann in ihrer sozialen Stellung letztendlich nicht destabilisiert werden.
Interessant finde ich es dann, wenn es um Beziehungen geht. Wenn es um Liebesbeziehungen geht. Und das finde ich wirklich brutal, weil da gibt es übrigens ganz interessante Statistiken. Männer und Frauen halten sich, wenn es um Gaslighting geht, übrigens in Beziehungsgeschichten, wenn sie es denn einsetzen, ziemlich die Waage. Also Frauen sind da auch relativ gut drin, teilweise sogar besser als Männer. Das ist natürlich brutal, ne? Wenn du innerhalb einer Liebesbeziehung bist und du hast das mit einem Gaslighter zu tun, der dich nach Strichen oder die dich nach Strichenfaden verarscht und natürlich ist dann auch noch sind dann noch Gefühle mit dem Spiel und somit hat jemand dann natürlich das Spiel viel leichter noch. Das ist etwas, wo ich immer wieder fassungslos bin. Das passiert nun wirklich jeden Tag und dass auch Menschen manipuliert werden, so nach dem Motto, hä, was? Ich soll irgendwie eine Affäre haben? Nein, wie kommst du denn drauf? Das hat doch bestimmt was mit dir zu tun. Also das ist doch irgendwie, überleg doch mal, ob das vielleicht einfach nur deine Angst ist davor, dass das passieren könnte. Ich würde sowas doch nie tun. Also das gehört überhaupt nicht zu meiner DNA. Also es gibt da ja schon wirklich richtige Profis. Also ich hatte das jetzt gerade wieder vor einigen Wochen gehört, dass ein etwas reiferer Mann sogar, also wirklich sehr reif, wenn man sogar, man könnte sogar sagen alt, der hatte 3 oder 4 Beziehungen parallel am Start. Und irgendwann ist die Bombe hochgegangen. Also er hat dann die Manipulation und das Gaslighting hat dann Löcher gekriegt und es war doch nicht mehr so ganz geschickt. Und ihm ist der ganze Laden wirklich um die Ohren geflogen. Aber da war es dann auch wirklich passiert. Ne? Und auch der Kollege Jörg Kachelmann hat das ja auch krass praktiziert, bis dann letztendlich das auch aufgeflogen ist. Wie das dann am Ende ausgegangen ist, wissen wir alle. Nicht unbedingt zum Guten, und vor allen Dingen war dann an dieser einen Geschichte nicht so richtig viel dran, aber man hat ihm das Handwerk gelegt, weil sich natürlich auch viele dann zusammengeschlossen haben. Und das ist dann auch immer, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für die, die betroffen sind, dass sie im Heilungsprozess das auch teilen, ob mit anderen Betroffenen oder therapeutisch, um klarzukommen, um auch wieder zu sehen, nee, ich bin nicht schuld, sondern da hat jemand etwas mit mir gemacht. Und auch Männer, Frauen, die über Jahre hinweg betrogen wurden, müssen ja in irgendeiner Form, wenn es dann aufregt, auch geheilt werden. Und müssen etwas für sich tun, um mit dieser Verletzung klarzukommen. Und das ist schon was, ich glaube, in jedem von uns, oder ist das eine zu steile These, in jedem von uns steckt ein Stück weit auch ein Gaslighter? Kann das sein? Würdest du das unterschreiben?
Ja, ungern, aber ich glaube, man muss das unterschreiben. Zumal gibt ja eine Plattform, wo unheimlich viel Gaslighting geteilt und verbreitet wird, ohne dass man das vielleicht so wahrnimmt und ohne sich vielleicht auch der Gefahr bewusst zu sein. Das sind die sozialen Medien. Ja. Und letztendlich das Beispiel mit diesem älteren Herrn, den du angesprochen hast, und dann Jörg Kachelmann. Ich meine, es gibt ja zumindest für die Netflix-Seher unter uns, ist das ja auch dokumentiert als Tinder-Schwindler, ne, der das ja wie ein Geschäft aufgezogen hat und dann auch viele Damen um sehr viel Geld erleichtert hat. Und ich glaube, eben eine große Gefahr auf den sozialen Medien ist halt, dass man viele Dinge, entweder die man aus dem eigenen Leben für richtig hält oder aus dem Leben anderer für richtig hält, postet, teilt, kommentiert, bewertet. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht und hast du das beachtet? Und warum stehst du nicht um 4.30 Uhr morgens auf und machst schon die ersten Liegestütze und so weiter und so fort? Also ich glaube, da ist ein ganz, ganz, das ist ein Riesenmarkt für Gaslighting. Und der Gefahr, denke ich, muss man sich eben bewusst sein, als Erwachsener sowieso, aber vor allen Dingen natürlich auch nochmal bei dem Thema, wie sehr lasse ich Jugendliche, / Kinder sogar, in diesen Bereich hinein, weil die natürlich dann mit einer, ich glaube, ich darf das sagen, mit einer sehr verzerrten Realität konfrontiert und groß werden. Und du schaffst dir ja im Grunde, das ist ja wie eine Brut von Gaslightern, ohne dass die wissen, dass sie das tun, ohne dass die wissen, dass das manipulativ ist. Ob man dann mit Filtern arbeitet, ob man falschem Hintergrund Informationen weitergibt, die eigentlich nicht der Wahrheit entsprechen, nur um, wie es so schön heißt, den einen oder anderen Like zu kassieren. Ich glaube, da kann man vielleicht mit Fug und Recht behaupten, da ist jeder Gaslighter.
Ja, und ich glaube auch, es gibt Menschen, die professionalisieren das Ganze, das Gaslighting. Und die fällt nicht auf.
Die monetarisieren das.
Und soll ich dir mal ein Beispiel nennen dazu?
Bitte.
Das ist wirklich hochinteressant. Finde ich zumindest sehr hochinteressant. Du erinnerst dich doch bestimmt, wie viele andere da draußen, auch an Karl Theodor zu Guttenberg.
Ja.
Verteidigungsminister, junger Aufstrebender. Ich erinnere mich an dieses Foto auf einem AC/DC-Konzert, wo man ihn gefeiert hat. So, unser Verteidigungsminister geht auch zum AC/DC-Konzert. wir kennen alle auch die Geschichte rund um Karl Theodor zu Guttenberg. Und dass Merkel ihm dann irgendwann an einer bestimmten Stelle das Vertrauen ausgesprochen hat. Und wenn sie das gemacht hat, wurde es gefährlich. Karl Theodor zu Guttenberg ist dann nie wieder so richtig irgendwie auf die Füße gekommen. Und er hat immer wieder auch Versuche gestartet. Und jetzt könnte man natürlich einfach auch, wenn man diese These jetzt weiterspinnt, sagen, naja, also Gaslighting, damit kannte er sich ganz gut aus, weil er natürlich schon auch auf seine Art und Weise Menschen manipuliert hat, um auch, sei es auch nur, um Dinge zu vertuschen. Und ich sag mal, meine Oma hat immer gesagt früher, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und Karl Theodor zu Gutenberg treibt dieses Spiel eigentlich weiter. Er manipuliert, selbst im Kleinen schon. Er hat so, weil du es angesprochen hast, vor kurzem einen Post, 2 Tage her, bei LinkedIn, wo er schreibt, ich will es jetzt gar nicht zu ausführlich machen, ich will es mir nicht eingestehen, aber Donald Trump degradiert mich zum Voyeur. Über Jahre habe ich es nicht geschafft, mich der Versuchung zu entziehen, charakterliche Abgründe zu betrachten, wieder und wieder. Ist die Faszination des Tabubruchs, des Vulgären? Wollte ich zählen, wie viele Stunden meines Alltags er mir seit 2016 geraubt, vielleicht sogar vergiftet hat, käme ich auf eine erdenkliche Zahl. Also, das geht dann elend weiter und er haut auf Donald Trump rum und eigentlich auch, dass er dem Ganzen erlegen ist und so nach dem Motto, ist ein Unfall, ich muss immer wieder hingucken. Dann denke ich mir so, aber warum machst du denn da einen riesen Fass auf und gibst Trump mit seiner manipulativen Art noch eine Bühne?
Das ist ja fast eine Laudatio.
Es ist eine Laudatio. Und 2000 Menschen liken das. Und ich schreibe dann unten drunter, lieber Herr zu Gutenberg, warum muten Sie Ihrer LinkedIn-Community einen solchen Post zu, geben dieser einen Grund für genau die Zeitverschwendung, die Sie oben noch beklagen? Macht keinen Sinn. Warum arbeiten Sie sich zudem an der Medienlandschaft ab? Eine Branche, die Ihnen schlicht fremd ist. Und warum bereichern Sie das Netz nicht mit Ihrem Fachwissen? Es mutet an, als ob Sie uns alle an Ihrer Selbstsuche teilhaben lassen. Ist es das, was Sie bezwecken? Ich jedenfalls werde aus Ihren LinkedIn-Posts nicht recht schlau. Dann schreibt er, und jetzt kommt genau dieses Manipulative, die Betrachtung einer Gesellschaft ist keineswegs mit Selbstsuche gleichzusetzen, lieber Herr Kleis. Diese muss indes eine Selbstreflexion nicht ausschließen. Manche empfinden dagegen inflationäre Erfolgsmeldungen, in Klammern nicht selten als Fachwissen kamufliert, auf dieser Plattform als Zeitverschwendung. Ich gehöre gelegentlich dazu. Da dreht also jemand im Grunde genommen die Kritik um und manipuliert, versucht mich zu manipulieren, aber auch andere noch zu manipulieren, um zu rechtfertigen, dass er Quatsch geschrieben hat in diesem Post. Eigentlich hochspannend und auch ganz intelligent, wenn man das nicht durchschaut, aber er dreht den Spieß um und kommt diese Täter-Opfer-Geschichte, ne, Umdrehung. Es ist wirklich der Klassiker. Und dann denke ich mir so, das passiert jeden Tag in diesem Netz auf verschiedenen Ebenen. Und da bin ich deshalb, also war das jetzt gerade dieses mini-kleine Beispiel, nicht dramatisch. Mhm. Das ist, geht hier jetzt nicht um Körperverletzung, aber da beginnt das. Und nochmal die These, sind Menschen, die so manipulativ sind, ist das einfach in deren DNA?
Oh, das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht, weil DNA ist für mich immer so was Heiliges, Reines, von dem ich denke, das muss ja irgendwo gepflanzt worden sein, das muss gewässert und gedüngt worden sein und ich kann mir einfach, oder ich möchte mir nicht vorstellen, dass es jemanden gegeben hat, der die DNA so fast schon manipulativ bestückt hat, dass das letztendlich von Generation zu Generation und weitergegeben wird. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen vielleicht auch der Zeit und dem Miteinander geschuldet. Und du hast es eben schön gesagt, letztendlich wird Täter Opfer, wer auch immer wer ist, aber Täter-Opfer-Profil wird dann einfach mal gedreht und schon ist man raus. Schon ist man im Grunde raus und es ist schon irgendwo so, ja, ein misstrauisches Miteinander. was dadurch entsteht. Und ich glaube, das hilft uns nicht. Also deshalb sage ich mal ganz klar, es ist nicht in der DNA. Man muss es sich schon erarbeiten. Man muss es sich, man muss einen Gefallen daran finden und eine Leidenschaft dafür haben. Natürlich wird es immer die Menschen geben, die das für sich dann auch entdecken und versuchen, ihren Vorteil daraus zu ziehen. Aber ich denke, es sind überwiegend gute Dinge in der DNA verankert. Oder wie Goethe es vor fast 200 Jahren gesagt hat, 1825, es gibt indes wenige Menschen, die eine Fantasie für die Wahrheit des Realen besitzen.
Hätte zu Gutenberg schreiben können, aber gut,
dass das nicht getan hat. Aber der hat es wahrscheinlich ja nicht in der DNA, was Goethe vor 200 Jahren schon in der DNA zu haben schien.
Aber würdest du mir vielleicht abschließend zu dieser Folge, zumindest wenn ich DNA recht geben, dass es vielleicht ganz clever ist und gut ist, dass man seien es noch so kleine Alltagssituationen einfach wachsam ist und guckt, dass man vielleicht die Dinge nicht ganz so für bare Münze nimmt am Anfang, sondern etwas skeptischer wird. Vielleicht einfach auch genau hinguckt, weil einfach diese Grenzen so fließend sind und weil es eben, wenn man dann doch jemandem aufsitzt, der die Technik gut beherrscht, dann schon auch dazu führen kann, dass man im Zweifel auch sehr darunter leiden kann.
Ja, Skepsis ist natürlich auch immer, also hat für mich etwas so negativen Charme, weil das eben Skepsis und Misstrauen, das ist so in einem Körbchen nebeneinander. Die schmusen auch manchmal miteinander, aber ich würde es anders, ich würde aufmerksam, also dass man aufmerksam ist, dass man auch in der Kommunikation sachlich bleibt und anderen Personen gegenüber oder auch einem Gastleiter gegenüber einfach auch darum bittet, die eigene Wahrnehmung zu respektieren. Auch wenn man anderer Meinung ist oder eben, wie ich es schon mal gesagt habe, wenn man eine eigene oder eine andere Realität hat. Wir haben das in einer der ganz, ganz ersten Folgen, vielleicht war es sogar die allererste, ich bin mir gar nicht so sicher, habe ich das mit dem Beispiel von Alice im Wunderland Teil 2 hinter den Spiegeln, weil jeder hat so seine Welt, jeder hat seine Gedankenwelt mindestens, der eine oder andere hat auch unterschiedliche materielle Welten oder materialisierte Welten, aber ich glaube, man muss die Realitäten respektieren und selbst aufmerksam sein und sich eben nicht ablenken lassen und das Ablenkungspotenzial, das ist einfach verrückt groß in unserer aktuellen Zeit.
Dann schließen wir damit und mit diesen Worten und man hätte fast Goethe so stehen lassen können und danke dir für diese Folge und freue mich auf nächste Woche. Dann kümmern wir uns mal um falsche Berufe und wenn der Beruf falsch ist und was das mit unserer mentalen Gesundheit so macht.
Freue mich sehr. Vielen Dank für deine Zeit und für deine wunderbaren Inhalte. Bis nächste Woche.
Danke dir. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.